Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Leider ist es eine traurige Tatsache, dass viele wiedergeborene Christen bei ihrer Bekehrung eine brennende Liebe zu ihrem Heiland und Retter Jesus Christus hatten. Ihr Leben war ihrem Erlöser ganz geweiht. Doch allmählich wurde diese intensive Flamme immer kleiner, die Liebe immer schwächer, der Heilige Geist immer mehr in den Hintergrund gedrängt, durch mancherlei Sünde in seinem Wirken immer stärker gedämpft. Was ist jetzt zu tun? Hören Sie die Antwort aus diesem schon vergriffenen Buch von Wim Malgo mit dem Titel Gebet und Erweckung. Hören Sie heute den 7. Teil dieser 14-teiligen Lesung. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Der Altar war immer wieder das allererste, das Männer der Bibel aufrichteten, wenn sie Gott begegneten oder begegnen wollten. Den ersten Altar hat Noah aufgerichtet, so lesen wir in 1. Mose 8, die Verse 15 und 16. Da redete Gott mit Noah und sprach: Gehe aus dem Kasten, du und dein Weib, deine Söhne und deiner Söhne Weiber mit dir. Als Noah seine Füße wieder auf die von Gott durch die Sintflut gerichtete Erde stellte, lesen wir von diesem heilsgeschichtlichen Neuanfang in 1. Mose 8, Vers 20. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allerlei reinem Vieh und von allerlei reinem Geflügel und opferte Brandopfer auf dem Altar. Es ist geradezu ergreifend, wie der Herr auf die Handlung Noahs hin für hunderte von Generationen seine Gnade verheißt. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. 1. Mose 18, Vers 21 und 22. Es ist, als ob der heilige Gott sagen will: Ich werde an dem stellvertretenden Opfer genug haben, das für die Sünde der Menschen dargebracht werden wird. Wir wissen, dass Gott selbst dieses Opfer dargebracht hat, indem er seinen eingeborenen Sohn dahingab. Oder denken wir an Abraham, der dem Herrn 4 Altäre baute. Den ersten baute er in Sichem, nach seinem Eintreten in das Land Kanaan. In 1. Mose 12, Vers 7 lesen wir also: Da erschien der Herr Abraham und sprach: Deinem Samen will ich dies Land geben. Und er baute daselbst dem Herrn einen Altar, der ihm erschienen war. Den letzten Altar baute er dem Herrn, als er willig war, seinen einzigen Sohn dahinzugeben. 1. Mose 22, Vers 9. So sehen wir durch die ganze Heilsgeschichte hindurch bei Abraham, Isaak und Jakob neu aufgerichtete Altäre des Herrn. Der Brandopferaltar, der im Vorhof des Tempels errichtet wurde, war das Tor zum Heiligtum schlechthin. Niemand konnte zum Heiligtum gehen, es sei denn, dass er erst am Brandopferaltar vorbeiging. Schließlich ließ Gott selbst auf seine eigene Initiative einen Altar aufrichten und opferte das Allerliebste, das er besaß. Er gab Jesus seinen eigenen Sohn als Brandopfer, damit wir ihm, dem Heiligen, wieder begegnen können. Das meint Amos, wenn er in Kapitel 4, Vers 12 dem Volk zuruft: Schicke dich, Israel, und begegne deinem Gott. Im Neuen Testament wird uns gesagt: Wir haben einen Altar. Hebräer 13, Vers 10. Welchen Altar? Golgatha, das Kreuz. Der gekreuzigte Herr wurde als Brandopfer auf diesem Altar dargebracht, auf das du und ich Gott wieder begegnen können. Nachdem wir die ungeheure Bedeutung des Altars als Opferstätte, als erhabene Höhe, als Ort der Begegnung zwischen Gott und den Menschen durch das stellvertretende Opfer gesehen haben, erfassen wir die ungeheure Wende besser, die sich auf dem Karmel vollzog, als der Prophet Elia den zerbrochenen Altar des Herrn wieder aufbaute. Betrachten wir jetzt die verschiedenen Reichsgottesgesetze, deren Erfüllung den ewig treuen Gott unweigerlich veranlassen, mit Feuer vom Himmel zu antworten. Oder anders gesagt, fragen wir uns nun, was wir tun müssen, damit die Feuerkraft des Heiligen Geistes uns völlig entzünden und durchglühen kann. Oder wie erlange ich die erste Liebe wieder? Von Elia lesen wir, und baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar eine Grube 2 Kornmaß weit und richtete das Holz zu und zerstückte den Pfarren und legte ihn aufs Holz. 1. Könige 18, Vers 32 und 33. Der Altar des Herrn, der von Elia wieder aufgebaut wurde, bestand nach 1. Könige 18, Vers 31 aus 12 Steinen. Nach der Zahl der Stämme der Kinder Jakobs, zu welchem das Wort des Herrn redete und sprach, du sollst Israel heißen. Elia richtet damit gleichsam die auseinandergebrochene Einheit Israels wieder auf, und zwar dadurch, dass er den Altar aufrichtet. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an 1. Korinther 10, Vers 18, wo von einer Altargemeinschaft geredet wird. Da steht, sehet an das Israel nach dem Fleisch. Welche die Opfer essen, sind die nicht in der Gemeinschaft des Altars? Ja, meine lieben Freunde, ist denn Golgatha nicht unser Altar und ist Jesus Christus nicht der, der uns vereinigt? Altargemeinschaft heißt neutestamentlich Gemeinde Jesu. Altargemeinschaft üben heißt, die wahrhaftige Einheit der Gemeinde Jesu und den Glaubensgehorsam aufrechterhalten. Ohne innere Einheit gibt es kein Feuer von oben. Wenn 2 oder 3 in Jesus Christus völlig eins sind, dann sind sie Weltenbezwinger, weil Gott der Herr das Feuer des Heiligen Geistes in ihren Herzen auflodern lässt. Lasst uns heute, jetzt damit beginnen, diese organische Einheit, zu der wir als wiedergeborene Menschen gehören, auszuüben. Wir sind eine Blutsgemeinschaft. Weshalb lässest du es dem Teufel gelingen, dich wegen einer Bagatelle von deinem Mitbruder oder deiner Mitschwester zu trennen? Elia hat durch seine Tat gezeigt, worin die Einheit des Volkes Gottes besteht. Aus dem wiederhergestellten Altar. Er hat damit das eine Reichsgottesgesetz verkündigt, das zu allen Zeiten bis auf den heutigen Tag gültig hat, nämlich, dass die Einigkeit unter den Gotteskindern Grundlage und Grundbedingung ist zur Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Manche von uns führen ein viel zu abgesondertes Einzelleben. Sie sind viel zu sehr mit ihrer eigenen Person beschäftigt und um ihre eigene Seele besorgt und kümmern sich nicht um den Alltag, um die Gemeinde Jesu. Sehen wir nun ein weiteres Reichsgottesgesetz, das es zu beachten gilt, wenn du wieder mit dem Feuer der ersten Liebe erfüllt werden willst. Es heißt in Vers 32 von 1. Könige 18, und baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her eine Grube 2 Kornmaß weit. Weshalb diese ungewöhnliche Handlung? Lasst uns nicht vorwitzig und voreilig antworten. Es gibt einige verborgene Gründe, weshalb Elia um den Altar herum in die harte, trockene Erde eine 2 Kornmaß weite Grube aushob. Zunächst als Abgrenzung. Elia stellte damit klar, dass die Altarsgemeinschaft, nämlich das ganze Volk, das herzugetreten war, nichts, aber dann auch gar nichts mit der Altargemeinschaft der Götzendiener zu tun hatte. Es gab eine Trennung, denn was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Lass in deinem Leben keine Vermischung zu. Wenn du willst, dass Gott auf dein Schreien für eine Erweckung in deiner Seele antwortet, dann mache eine klare Abgrenzung. Sodann bedeutete diese Grube um den Altar herum auch eine Vertiefung. Es ist, als ob Elia sagen will, hinein in die Tiefe. Die Herumstehenden begriffen zunächst gar nicht, um was es hier ging. Sie wussten nicht, dass Elia nicht nur den sichtbaren, sondern vielmehr auch den unsichtbaren Altar im Herzen des Volkes aufrichten wollte. Wir wissen aus dem Alten Testament, dass es 2 Altäre gab. Der eine, von dem in 2. Mose 27 berichtet wird, stand draußen im Vorhof unter freiem Himmel. Auf diesem wurden die verschiedenen Opfer gebracht, die alle auf Jesus Christus hinweisen. Aber dann gab es auch einen kleinen Altar, den Räucheraltar, von dem 2. Mose 30 spricht, der im Heiligtum verborgen und mit Gold überzogen war. Das Räucherwerk des Gebetes stieg immer wieder zwischen 2 Abenden zum Herrn empor. Elias Anliegen war das Herz des Volkes. Das ruft er auch in seinem Gebet aus in 1. Könige 18, Vers 37. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dies Volk wisse, dass du, Herr, Gott bist, dass du ihr Herz danach bekehrest. Beim Altar im Innern war es still. Beim Licht des Heiligen Geistes war der Schaubrottisch das Brot des Lebens vor dem Angesichte Gottes. Gott hat kein Interesse daran, dass wir die Sache äußerlich in Ordnung bringen und unseren Altar nur insoweit wieder aufrichten, damit alles wieder ins rechte Geleise kommt. Nein, nein, der Herr will mehr. Er will, dass das Kreuz in deinem Herzen aufgerichtet wird. Das ist ebenfalls eine tiefere Bedeutung des Grabens, der um den Altar gezogen wurde. Aber noch etwas anderes fällt uns auf. Diese Grube musste gefüllt werden. Womit? Elias sagt in Vers 34 und 35, holet 4 Kart Wasser voll und gießet es auf das Brandopfer und aufs Holz. Und sprach, tut's noch einmal. Und sie taten's noch einmal. Und er sprach, tut's zum dritten Mal. Und sie taten's zum dritten Mal. Und das Wasser lief um den Altar her und die Grube ward auch voll Wasser. Diese Grube musste also mit klarem Wasser gefüllt werden, das es damals kaum mehr gab. Da leuchtet ein wichtiges Reichsgottesgesetz auf. Nicht durch Heer und Kraft, sondern durch meinen Geist wird es geschehen. Sacharja 4, Vers 6. Welch wunderbare, klare, doppelte Bedeutung hat hier dieses selten gewordene Wasser in der Grube, die Elia um den Altar herum gemacht hat. Er stellt das selten gewordene, klare Wort Gottes dar. Wir wurden ja durch das Wasserbad im Wort wiedergeboren. Dieses Wasser um den Altar, das jede eigene Leistung von vornherein ausschloss, auch das zugerichtete Opfer wurde mit Wasser übergossen, machte eigenes Feuer wirkungslos, sodass Gott allein die Ehre gehörte. Das eigene Feuer verlöscht und vermag niemals das eigene Wesen zu verzehren. Wie oft hat die fremde Flamme in dir aufgelodert, aber es war nur eine seelische Begeisterung, die nichts ausrichtete. Seelische religiöse Leistungen erwirken nichts für die Ewigkeit. Es gibt immer wieder besorgte gläubige Eltern, die ihre Kinder drängen, unter das Wort zu gehen, in Jugendlagern mitzumachen oder sich taufen zu lassen. Aber das alles nützt nichts. Du kannst das Wasser des Wortes, das vorhanden ist, nicht mit deinem seelischen Feuer anzünden. Das Feuer muss von oben kommen. Erfülle die Voraussetzungen und richte den Altar in deinem Leben wieder auf. Gott wird mit Feuer von oben antworten. Es wird hier noch ein weiteres Reichsgottesgesetz offenbar. Nachdem der zerbrochene Altar wieder aufgerichtet und das Holz von Elia zugerichtet worden war, heißt es von Elia, zerstückte den Pfarren und legte ihn aufs Holz. Vers 33. Wir alle wissen, dass von den 5 verschiedenen Opfern des Alten Testaments das Brandopfer das besondere Merkmal hatte, dass es dem Herrn ganz dargebracht werden sollte. Auch hier ist die Rede von einem Brandopfer. Und sprach, holet 4 Kart Wasser voll und gießet es auf das Brandopfer. Vers 34. Es war also eine ganze Hingabe. Wir sprechen gerne und voreilig davon, aber nur zu oft geben wir dem Herrn 9/10 und wollen wenigstens 1/10 für uns selbst behalten. Wir vergessen nämlich, dass das Ganzopfer nicht als ein Ganzes geopfert wurde, sondern zerstückt. Es war ein zerbrochenes Opfer. Das war der Echtheitsbeweis des Brandopfers. Wir können viel von Brandopfer und von ganzer Hingabe reden und singen, aber ein Brandopfer, das von Gott selbst angenommen wird, muss zerbrochen werden. Elia richtete das Holz zu und zerstückte den Pfarren und legte ihn aufs Holz. Nichts ist so eins, so ein Ganzes in sich selbst wie unser Ich, unsere Persönlichkeit. Wir haben einen natürlichen Trieb in uns, die Selbstbehauptung. Diese hat in unserem Leben unter allen Umständen höchste Priorität. Aber ich frage nun mit heiligem Ernst, willst du wahrhaftig neu mit dem Feuer der ersten Liebe von oben her durchglüht werden? Dann danke Gott für den Zerbrechungsprozess in deinem Alltag. Jedes Unrecht, das du in deinem Leben erleidest und jede Demütigung, die du einstecken musst, gehören zu diesem Zerbrechungsprozess. Der Zeitpunkt dieses Geschehens auf dem Karmel war und ist von größter Wichtigkeit, denn er ist von prophetischer Bedeutung. So lesen wir in 1. Könige 18, Vers 36 bis 38a: Und da die Zeit war, Speisopfer zu opfern, trat Elia, der Prophet, herzu und sprach: Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht, und dass ich solches alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dieses Volk wisse, dass du Herr Gott bist, dass du ihr Herz danach bekehrest. Da fiel das Feuer vom Herrn herab. Es sind hier zwei Dinge zu beachten. Es geschah zur Zeit des Speisopfers, und das war um den Abend. Da aber der Mittag vergangen war, weissagten sie bis um die Zeit, da man das Speisopfer tun sollte. Vers 29. Als die Zeit da war, Speisopfer zu opfern, als die Sonne sich neigte und es Nacht zu werden begann, fing Elia an zu beten. Dass dies hier zweimal erwähnt wird, bezeugt die Wichtigkeit des Zeitpunktes. Denn das Speisopfer war das einzige unblutige Opfer. Es bestand aus feinem Weißmehl, Öl und Weihrauch und war ein Hinweis auf das heilige, makellose Leben des Herrn Jesu. Als es höchste Zeit geworden war, die Heiligung zu verwirklichen, da wurde das Ganzopfer dargebracht und der Altar wieder aufgerichtet. Damit wurde die ganze Hingabe vollzogen. Hier fallen Speis- und Brandopfer zusammen, denn wahre Heiligung ist zugleich ganze Hingabe. Wann? Um den Abend. Mit feierlichem Ernst müssen wir feststellen, dass es bereits Abend geworden ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Hier war es in der Geschichte Israels sehr spät geworden und das Gericht stand vor der Türe. Aber noch einmal wurde der Altar aufgerichtet, noch einmal offenbarte sich der Herr in herrlicher Weise. Er wollte sich ja so gerne an seinem Volke offenbaren, denn er liebte es. Er sagte durch den Propheten Jeremia: Ich habe dich gezogen mit Seilen der Liebe. Merkst du nicht und siehst du nicht, dass die Nacht der Endzeit sich über uns gesenkt hat? Willst du denn nicht jetzt den Altar wieder aufrichten, der in deinem Leben, in deiner Familie, in deinem Herzen zerbrochen ist? Die Nacht bricht bereits herein. Gott der Herr aber ist bereit, alles, was nicht taugt in deinem Herzen, durch sein heiliges Feuer zu verzehren. Du besitzest das Wort Gottes, du hast das Wasser, aber es sollte durch das Feuer von oben angezündet werden. Bist du bereit dazu oder versäumst du etwa auch diese letzte Gelegenheit? Es ist höchste Zeit, dich heiligen zu lassen, denn die Schrift mahnt: Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Deshalb gib dich ihm ganz. Speis- und Brandopfer fallen zusammen. Du darfst nicht länger warten und auf beiden Seiten hinken, denn noch über eine kleine Weile so wird kommen, der da kommen soll, und nicht verziehen. Der Herr Jesus, unser Speis- und Brandopfer, kommt bald. Ich will es mit anderen Worten sagen. Die heilsgeschichtliche Konstellation ist sehr deutlich offenbar. Speis- und Brandopfer fallen zusammen. Oder nochmals anders gesagt: Die Heiligkeit und Herrlichkeit Jesu Christi wird sich sehr bald an seinen Heiligen offenbaren. Richte jetzt deinen Altar wieder auf, bevor es zu spät ist. Will Gott überhaupt eine Erweckung schenken? Das ist eine Frage, die viele Gotteskinder bewegt und worüber verschiedene Auffassungen bestehen. Aber lesen wir, was das Wort Gottes sagt. In 2. Chroniker 7, die Verse 13 bis 14 lesen wir: Siehe, wenn ich den Himmel zuschließe, dass es nicht regnet, oder heiße die Heuschrecken das Land fressen, oder lasse eine Pestilenz unter mein Volk kommen und mein Volk sich demütigt, das nach meinem Namen genannt ist, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren werden, so will ich vom Himmel hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Es gibt ganz feine und geheiligte Gläubige, die meinen, der Herr schenke heute keine Erweckung mehr. Ich glaube aber von ganzem Herzen, dass die einzig richtige Zubereitung der Gemeinde auf die Wiederkunft Jesu eine Erweckung ist. Haben wir aber einen Grund anzunehmen, dass es tatsächlich der Wille Gottes ist, eine Erweckung zu schenken? Es ist entscheidend, den Willen Gottes zu erforschen, auch für das eigene Leben. Denn ein Mensch kann nur dann glücklich sein, wenn er im Bereich des Willens Gottes lebt. Man kann Gottes Erstbestes verpassen, wenn man sich durch Ungehorsam seinem Willen entzieht. Nun mag jemand fragen, wie offenbart uns denn Gott seinen Willen? Gott offenbart uns seinen Willen auf drei Arten. Erstens durch Leitung des Heiligen Geistes. Der Herr Jesus hat gesagt, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit leiten werde. Alle diejenigen, die sich wirklich leiten lassen wollen, wissen den Weg immer ganz klar. Der Geist Gottes leitet uns. Ich habe oft mit Gläubigen gesprochen, die in einem inneren Zwiespalt standen und sich fragten, ist dies der Weg für mich oder ist er es nicht? Ich weiß nicht, ob es der Wille des Herrn ist. Aber das ist ganz falsch. Wenn du nämlich die eine Voraussetzung erfüllst, ich will den Willen des Herrn um jeden Preis tun, dann kannst du nie fehlgehen. Dann leitet dich der Geist Gottes in alle Wahrheit. Wenn du nun in deiner Kurzsichtigkeit doch auf einen verkehrten Weg kommen solltest, dann holt dich der Herr rechtzeitig zurück und sagt, nicht hier, sondern dort geht's durch. Zweitens, er offenbart uns seinen Willen aber auch durch Fügung der Umstände. Er kann uns in eine bestimmte Situation hineinführen, wodurch wir seinen Willen eindeutig erkennen können. Drittens, noch klarer erkennen wir seinen Willen in seinem Wort. Gott hat uns seinen Willen in seinem Wort kundgetan. So kennen wir zum Beispiel den Willen Gottes in Beziehung auf die Errettung aller Menschen. Wenn wir uns fragen, will Gott, dass alle Menschen gerettet werden? Und dann 1. Timotheus 2, Vers 4 aufschlagen, dann bekommen wir die Antwort. Welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Hier haben wir schon einen ganz großen Einblick in den Willen Gottes. Gott will alle Menschen erretten. Wenn jemand meint, er könne seiner großen Sünde wegen nicht mehr gerettet werden, dann ist das eine Einflüsterung des Teufels. Denn Gott liebt den Sünder in Jesus Christus, der sein Blut am Kreuz von Golgatha vergossen hat. Was dich von Gott trennt, sind deine Sünden. Wenn du sie aber vor dem Herrn bekennst, dann wisse, das Blut Jesu Christi macht rein von aller Sünde und bringt dich in den Bereich des Willens Gottes. Wir kennen den Willen Gottes auch in Beziehung auf unsere Heiligung. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, heißt es in 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Was heißt Heiligung eigentlich? Heiligung ist die persönliche Inanspruchnahme der Erlösung, die durch Jesum geschehen ist. Dies bezieht sich nicht nur auf die Vergebung der Sünde, sondern auch auf die Erneuerung unseres Lebens. Anders formuliert, Heiligung ist ein Schritt weiter als Vergebung der Sünde. Vergebung der Sünde heißt weg von der Sünde und Heiligung bedeutet hin zu Jesus. Wer nicht in der Heiligung lebt, entzieht sich bereits dem heiligen Willen Gottes. Das Unausweichbare ist, dass es auch in unserem Leben als Gläubige immer ein Entweder-Oder gibt. Entweder wir leben im Bereich des Willens Gottes und sind glücklich, gesegnet und getrost, oder wir sind im Bereich des Willens Satans. Das steht in 2. Timotheus 2, Vers 26 geschrieben. Des Teufels Strick, von dem sie gefangen sind, zu seinem Willen. Viele sind nicht vom Willen Gottes, sondern vom Willen Satans beherrscht. Sie müssen Dinge tun, die sie nicht tun wollen. Du musst zum Beispiel deiner Leidenschaft nachgeben, obwohl du nicht willst. Lügen, obwohl du die Wahrheit sagen möchtest. Unrein sein, obwohl du gerne rein wärest. Dann bist du von Satans Willen beherrscht. Die Ursache davon ist dein Ungehorsam. Das kommt dadurch, weil du dich noch nie entschlossen in den Bereich des Willens Gottes begeben hast. Tue es heute. Nun aber zurück zu unserer Frage, will Gott eine Erweckung schenken? Es gibt in der Bibel zwei Sinnbilder, die auf Erweckung hindeuten: Wasser und Feuer. Wir denken da zuerst an Hesekiel 47, wo sich ein lebendiger Strom aus dem Tempel des Herrn ergießt und das Land überflutet. In Vers 9 lesen wir, dass überall, wo dieser Strom hinkommt, neues Leben entsteht. Das erinnert an 2. Mose 17, wo das Volk am Verdursten war und Mose auf den Felsen schlug und Lebenswasser herausströmte. Die Folge: Israel erwachte zu neuem Leben. Das ist ein Bild der Erweckung. Der Herr Jesus selbst redet in Johannes 7, Vers 38 auch von Erweckungsträgern und Trägerinnen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Auch Feuer ist ein Bild der Erweckung. Das geht aus Apostelgeschichte 2 hervor, wo die größte Erweckung aller Zeiten beschrieben wird. Was sah man denn auf den Häuptern derjenigen, die das Evangelium in Vollmacht verkündigten? Flammen, feurige Zungen. In Bezug auf das Wasser und das Feuer offenbart uns die Bibel den Willen Gottes sehr klar. In Jesaja 44, Vers 3 verheißt Gott im Blick auf das Wasser: Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. In Beziehung auf das Feuer sagt Jesus in Lukas 12, Vers 49: Ich bin gekommen, dass ich ein Feuer anzünde auf Erden. Was wollte ich lieber, denn es brennete schon. Wie klar wird uns doch der Wille Gottes betreffend Erweckung vor Augen geführt. Dennoch wenden viele Gläubige ein: Aber wir leben doch heute in der Endzeit. Auch was die Endzeit anbelangt, hat der Herr seinen Willen kundgetan. Im Propheten Joel steht so ergreifend geschrieben: Zerreißet eure Herzen und nicht eure Kleider und bekehret euch zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte, und ihn reut bald die Strafe. Lasst die Priester des Herrn Diener weinen zwischen Halle und Altar und sagen: Herr, schone deines Volks und lass dein Erbteil nicht zu Schanden werden, dass Heiden über sie herrschen. Joel 2, Vers 13 und Vers 17. Bist du ein Priester des Herrn? Als neutestamentliche Gläubige sind wir es. Dann lies die wunderbare Verheißung in Joel 2, Vers 23. Freuet euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, der euch Lehrer zur Gerechtigkeit gibt und euch herabsendet Frühregen und Spätregen. Zu welcher Zeit? Antwort: Denn siehe, in den Tagen und zur selben Zeit, wann ich das Gefängnis Judas und Jerusalems wenden werde, will ich alle Heiden zusammenbringen und will sie ins Tal Josaphat hinabführen und will mit ihnen daselbst rechten wegen meines Volks und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heiden zerstreut und sich in mein Land geteilt. Joel 4, die Verse 1 und 2. Das ist unsere heutige Zeit. Wir sehen ja, wie der Herr Juda und Jerusalem wieder segnet und sein Volk ins Land seiner Väter zurückführt. Und wir beobachten auch, wie das Gericht über die Heiden um seines Volkes willen anfängt. Diese Endzeit hat also die Verheißung des Spätregens, so dass wir sagen können: Gott will eine Erweckung schenken. Glaubst du das?
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Sie hörten soeben den 7. Teil aus dem Buch von Wim Malgo, Gebet und Erweckung. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001 und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.